Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem Panel Ausnahmezustände und drohende Gefahr. Wir haben heute zwei Referenten eingeladen, zum einen Fabien Jobin. Er hat lange am Centre Marc Bloch gearbeitet, jetzt ist er wieder in Frankreich mittlerweile und arbeitet für das CSTIP, wie das ausgesprochen wird, erklärt er euch gleich noch. Und er fängt jetzt auch an, erstmal über den Ausnahmezustand in Frankreich zu erzählen. Danach hören wir noch Heiner Busch zu der Lage in Deutschland. Heiner Busch brauche ich auch, glaube ich, gar nicht großartig vorstellen. Er war langes Mitglied von der ZILIP-Redaktion und ist aktiv im Grundrechtekomitee.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier wieder bei ZILIP zu sein. Das ist auch für mich eine sowohl eine Ehre als eine Art auch Jubiläum, denn der erste Artikel, den ich im ZILIP in der Reihe der Bürgerrechte und Polizeizeitschrift veröffentlicht habe, ist tatsächlich dieses Jahr 20 Jahre alt. Das ist dann, wir feiern auch zusammen, also ich lade euch darauf, diesen 20. Jubiläum mitzufeiern. Und dazu, ja, zu diesen Feierlichkeiten wollte ich ein paar Wörter über Ausnahmezustände und drohende Gefahr, wie es in dem Programm steht, geben. Warum denn Frankreich in den Blick nehmen, sobald Ausnahmezustand zu Frage kommt? Die Antwort hat schon die Taz 2016 veröffentlicht in einem Leitartikel, Seite 1. Frankreich ist das Land des Ausnahmezustands und der Polizeiwillkür, der Islamophobie und des Rechtsnationalismus, der Ausländerghettos und der Massenarbeitslosigkeit. Also damit sind wir schon auf einem guten Weg. Ich habe auch mit anhand von zwei Bildern, das Bild da von unten jetzt ein bisschen so zur möglichen Versöhnung, darauf hingewiesen, dass mehrere Polizeiorganisationen letztes Wochenende schon die mögliche Widerrufung des Ausnahmezustandes bezüglich der jetzigen Demonstration gewünscht haben. Ich weiß nicht genau, wie die heutige Demonstration läuft. Soweit ich es weiß, haben wir schon mehr als 600 Festnahmen auf dem Konto, aber der Ausnahmezustand wurde noch nicht erklärt. Ich habe das Plural in dem Programm besonders geschätzt, weil wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Ausnahmezustände, die in den letzten 3 Jahren erklärt worden sind, Frankreich erst für 3 Monate, dann für 2 Jahre bis November 2017, Türkei für 3 Monate, dann auch 2 Jahre. In Genua wurde auch ein Ausnahmezustand erklärt nach dem Sturz dieser Brücke in der Mitte der Stadt, und zwar gleich für 1 Jahr. Wir sollen uns daran auch erinnern, dass in Algerien 1992 nach der Stornierung der Gemeindewahl Ausnahmezustand auch erklärt worden ist. Das hat zu dem schlimmsten Bürgerkrieg in Nordafrika geführt. In der Türkei brauche ich hier nicht zu erklären, was der Ausnahmezustand zur Folge hatte. Aber man kann schon merken, dass hinter diesem Begriff, hinter diesem Wort, das manchmal auch zu einer gewissen Faszination führt, und ich denke hier ausdrücklich an einen Autoren wie Giorgio Agamben zum Beispiel, stecken sich eigentlich alle möglichen Situationen. Von Bürgerkrieg zur Staatswillkür und Staatsreich und Anwendung bestimmter Mittel wie in Frankreich. Der erste Punkt über den Ausnahmezustand in Frankreich, der unbedingt in Erinnerung gerufen werden soll, ist, dass es seine Wurzel in der kolonialen Zeit hat. Beziehungsweise wurde der Ausnahmezustand als Eingriffsmöglichkeit des Staates oder der staatlichen Behörde durchgesetzt 1955. Es wurde 1955 eingeführt worden, um eben die Situation in Algerien, also das heißt in den drei südlichen Departements von Frankreich, damals unter dem Griff zu bekommen, ohne aber das auf das Kriegsrecht bzw. den Belagerungszustand, der schon seit 1849 im französischen Recht steht, zu rufen. Damals sind eine Reihe von möglichen Eingriffsmitteln definiert worden, die aber Personen betrafen, deren Tätigkeit für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung gefährlich ist. Unter diesen Mitteln zahlen wir die Einschränkung der Presse- und Kunstfreiheit, Ausdrucksfreiheit überhaupt, die Einsetzung der Militärjustiz, Platzverweise bezüglich von Demonstrationen und Ansammlungen, Hausarreste, die durch den Innenminister verteilt werden konnten, Auflösung von Vereinen und NGOs, die durch den Ministerrat erklärt werden konnten, Schließung oder Verbot von öffentlichen Räumen und Gebetsorten und natürlich Verbot von Demonstrationen, sobald, so steht es im Gesetz, die Polizei annimmt, sie könne die Ordnung nicht gewährleisten und letztendlich richterlose Wohndurchsuchung. Das ist genau dieser Notstand, der in der Nacht nach den Massakern im Ostteil von Paris und in Saint-Denis von dem Präsidenten erklärt wurde, durch einen Präsidentenerlass des 14. November 2015. Im Zentrum dieses Erlasses steht der Unmittelbarkeitsbegriff, das heißt, der Notstand wurde eingeführt, Notstand nennt man das auf Französisch, État d'urgence, und nicht État d'exception, Ausnahmezustand, wurde erklärt wegen der unmittelbaren Gefahr, unter terroristischen Anschlägen zu stehen. Wie das Gesetz das auch vorsieht, sollte der Erlass nach 12 Tagen durchs Parlament verabschiedet worden und als Gesetz. Es wurde dann das Gesetz des 20. November 2015. Manuel Valls, der Premierminister von damals, hatte schon erklärt, dass das Gesetz eigentlich gelten sollte, ich zitiere, bis wir mit Daesh fertig sind, was natürlich im krassen Gegensatz zum Unmittelbarkeitsbegriff steht. Und wir haben danach verschiedene Verlängerungs- und Änderungsgesetze gehabt, erstmal Februar 2015, dann Mai 2016, dann Juli 2016 in den Tagen nach dem Anschlag von Nizza, 80 Tote durch den LKW, Verlängerungsgesetz Dezember 2016, Verlängerungsgesetz, das den Ausnahmezustand für weitere 6 Monate verlängert, aufgrund der stehenden Wahl, die Euro-Fußballmeisterschaft war schon vorbei, und letztendlich ein letztes Gesetz, Juli 2017, damit die übliche Gesetzgebung die Vorschriften des Notstandes übernimmt. Das heißt damit, dieses Gesetz, Oktober 2017, Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, das heißt Gesetz gegen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Verbesserung der Innensicherheit, verabschiedet wird. Was sind die Staatsbefugnisse? Der Hauptunterschied zwischen dem Gesetz von 1955 und dem Gesetz von 2015 besteht darin, dass es nicht mehr sind die Personen, deren Tätigkeiten die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet, sondern die Personen, deren Verhalten, das ist ein viel breiterer Begriff, die öffentliche Ordnung bedroht und nicht mehr gefährdet. Und dadurch sind die Gesetze von 2015 viel härter als das Gesetz von 1955. Das heißt, die Eingriffsschwelle der staatlichen Behörde ist viel niedriger 2015 als die Eingriffsschwelle von 1955. Zweiter Hauptunterschied zu 1955. Militärjustiz spielt 2015 keine Rolle und es gibt zur Zeit des Twitters und Facebooks und alles Mögliche keinen Eingriff in die Pressefreiheit. All das Weitere steht aber bei, das heißt Hausarreste, richterlose polizeiliche Durchsuchung von Wohnungen, Platzverweise und Sperrstunde und Verbot von Versammlungen. Wie hat der Ausnahmezustand 2015 bis 2017, wie wurde es verwirklicht? Man zählt ungefähr 4.500 Wohndurchsuchungen, unter denen schon 200 in der ersten Nacht von Samstag zu Sonntag und 3.000 bis Mitte Februar 2016. Das ist ein massiver Einsatz der Polizeikräfte, das heißt Police Nationale und Gendarmerie Nationale. Darüber gibt es auch einen Aufsatz in der letzten Ausgabe von Bürgerrechte und Polizei zu lesen, über Gendarmerie Nationale und Police Nationale in Frankreich. Das ist ein massiver Einsatz. 755 Hausarreste, 600 Platzverweise, die sich hauptsächlich gegen Aktivisten, Protestierende, politisch aktive Menschen gerichtet haben, unter den Aktivisten oder Aktivisten im Bereich der des Umweltschutzes, 20 Schließungen oder Verbote von Gebetsorten und 4.000 Erlässe zu Identitätskontrollen. Ich vergebe keine Worte darüber, weil in Frankreich darf sowieso die Polizei und dürfen die Polizei und die Gendarmerie Nationale sowieso mehr oder weniger immer und überall anlasslose Identitätsfeststellungen durchführen. Interessant ist zu merken, dass 1.400 Personen wurden verfolgt. Also es gab 1.400 Verfolgungsmaßnahmen damals, die aber nur in 50 Haftbefehle gemündet sind. Und darüber hinaus sind insgesamt 60 Verurteilungen erteilt worden. In der absoluten Mehrheit der Fälle, das heißt 99% der Fälle, wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Das heißt, die Polizei, die Kriminalpolizei, hat den Ausnahmezustand dazu benutzt, um einige Freiheiten mit dem Strafverfahren zu nehmen, einfach in die Wohnungen reinzustürzen, dort die Leute nehmen, die sie davon träumten zu nehmen und damit gewisse Straftaten festzustellen. Ja? Das heißt nicht, dass Terrorismus kein tatsächlicher Teil unseres Strafgesetzbuches oder unserer Strafpraxis in Frankreich ist, weil währenddessen seit Januar 2015, das heißt seit dem Anschlag in Charlie Hebdo, wurden zumindest bis Mitte 2017 400 Personen wegen Terrorismusverherrlichung verurteilt, unter denen auch Minderjährige. Das heißt, die Zeit, die die Anschläge in Charlie Hebdo eröffnet hat, ist auch eine Zeit in gewissen sozialen Räumen natürlich, in gewissen Umständen natürlich eine Zeit der geistigen Verfolgung oder zumindest der Verfolgung der geistigen Äußerung. Gut, Agamben folgend denkt man natürlich, dass die Erklärung des Ausnahmezustandes gleicht eine allgemeine Abschaffung des Rechts oder eine suspendierte Rechtsordnung. Zwar hatte Manuel Valls, der heutige Kandidat in Barcelona, erklärt, als Premierminister, nicht als Kandidat in Barcelona, vor dem Parlament erklärt, dass er mit einer möglichen Anrufung des Verfassungsgerichtes Frankreichs sehr unbequem ist und dass man so schnell wie möglich dieses Ausnahmezustandgesetz verabschieden sollte. Es wurde auch so gemacht, in einer Woche wurde das Gesetz verabschiedet. Das ist das schnellste, die schnellste Gesetzesverabschiebung in der Geschichte Frankreichs. Interessant ist zu merken, dass Manuel Valls auch meinte, naja, wenn wir jetzt uns an die Verfassungsjustiz richten, dann drohen unsere 786 Wohndurchsuchungen und die 150 Hausarreste, die wir schon erteilt haben und die wir schon durchgeführt haben, drohen zu scheitern und das wäre nicht gut. Und dementsprechend hat sich keiner Abgeordnete, kein Senator das gewagt. Sie müssen sowieso 60 sein, die den Verfassungsgericht anzurufen. Das heißt aber nicht, dass das Recht ganz abgeschafft worden ist. Erstens gab es parlamentarische Kontrolle, die eine gewisse Rolle gespielt haben, obwohl die beiden Leiter des permanenten Untersuchungs- oder Informationsausschusses des Parlaments meinten, dass sie schon sehr früh darauf hingewiesen haben, nicht in der Lage zu sein, über die praktischen Bedingungen der Durchsetzung der Wohndurchsuchung zu ermitteln. Zweitens waren die Verwaltungsgerichte nicht ganz inaktiv, obwohl man muss merken, in den ersten zwei Monaten, das heißt bis Mitte Januar, hat sich keine Gerichtsbarkeit in Frankreich gewagt, sich ins Wege zu stellen. Erst nach den ersten Monaten hat sich die Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Erinnerung gerufen und insgesamt sind 20% der angeforderten Hausarreste dadurch entweder suspendiert worden oder storniert worden. Aber natürlich standen die Verwaltungsgerichte gegen Hausdurchsuchungen, die innerhalb von ein paar Stunden stattfinden, waren sie einfach völlig machtlos, auch gegenüber Platzverweisen natürlich. Was die Verfassungsgerichtsbarkeit angeht, hat der Verfassungsgericht in Frankreich eine erhebliche Rolle gespielt. Aber erst im Laufe oder nach den ersten 6, 9, 12 Monaten, hat daran zum Beispiel erinnert, dass eine Freiheitseinschränkung kein Freiheitsentzug ist. Der Unterschied scheint mager zu sein, aber das hatte erhebliche Konsequenzen. Der Premierminister hatte eben an die Möglichkeit gearbeitet, alle Gefährder, das heißt die S-Kartei, gemeldete Personen, 10.000 Leute, sind als Gefährder eingestuft in Frankreich, einzusperren oder wegzusperren, wie es tatsächlich während des Algerienkrieges 1954 bis 1962 der Fall gewesen ist, und nicht nur auf der algerischen Seite, aber auch auf der französischen Seite. Und da hat der Verfassungsgericht gesagt, nee, Hausarreste heißt nicht Freiheitsentzug, sondern Freiheitseinschränkung. Und eine Wegsperrung, Einsperrung von Menschen ist eine ganz andere Geschichte, um das ganz schnell zusammenzufassen. Und erst nach ein paar Wochen hat der Verfassungsgericht auch eine genaue Prüfung der Anlässe zu den Hausarresten verlangt. Die ersten Hausarreste beruhten auf 5 Sätze von dem Polizeipräsidenten, die einfach sagten, wir gehen davon aus, dass diese Person sich im Umkreis einer terroristischen Organisation aufhält, zack, Hausarrest. Diese Hausarreste, wie Sie sehen, sind für fast die Hälfte von denen dann storniert worden. Aber erst, nochmal nach mehreren Monaten. Gut, zusammenfassend, die Verwirklichung des Ausnahmezustandes. Man muss hier drei Räume unterscheiden. Die ersten Räume sind die Privaträume. In den Privaträumen halten sich arabische Familien, also Familien mit arabischer Herkunft, die Gegenstand von diesen 4.500 Hausdurchsuchungen wurden. Und da hat einfach Rücksichtslosigkeit, Demütigung, Gewalt, Unterdrückung, Rassismus geherrscht. Es wurde fast von dem Innenminister zugegeben. Schon am 25. November fühlte er sich dazu gezwungen, ein gewisses Schreiben an die Polizeikräfte zu senden, wo er nochmal betonte, dass der Notstand in keiner Weise den Rechtsstaat ablöst und dass die Durchsetzung des Notstands streng verhältnismäßig verlaufen soll, damit vor den Betroffenen Respekt gewahrt wird. Und in einer anderen Stelle dieses Schreibens wies er auch darauf hin, dass man zum Beispiel, um eine Tür zu öffnen, erstmal klingen darf, fragen, vor dem man die Tür einfach einbricht. Das sagt in euphemistischer Art und Weise, wie diese Hausdurchsuchung tatsächlich durchgeführt worden sind. Und er hatte auch in diesem Schreiben daran erinnert, dass Gewalt eigentlich das Ultima Ratio ist. Zweitens, der Ausnahmezustand wurde dazu genutzt, die soziale Bewegung einzuschüchtern beziehungsweise zu disziplinieren. Und zwar hauptsächlich in zwei Umständen, erstmal in der Umgebung oder in Beziehung zu dem Klimagipfel, der in Paris Ende November, Anfang Dezember 2015 stattgefunden hat. Damals wurden in Paris, wie Sie auch sehr wahrscheinlich wissen, Demonstrationen untersagt beziehungsweise verboten, und diejenigen, die sich da dort in Paris, auf dem Place de la République zum Beispiel, aufgehalten haben, wurden festgenommen. Platzverweise sind da massiv auch erstellt worden, ein paar Hausarreste auch gegen Aktivisten und so weiter und so fort. Proteste gegen Polizeigewalt wurden 2 Jahre lang auch verboten, ganz besonders in Nantes und Rennes, wo währenddessen der Protest gegen künftige, mittlerweile stornierte Flughafen stattfanden, Notre-Dame-des-Landes. Aber es gibt einen dritten sozialen Raum, politischen Raum, das ist der sozialen Proteste, die von den Gewerkschaftern in Frankreich geführt werden. Die wurden nicht verboten, die wurden nicht untersagt, weil da waren die Kräfteverhältnisse einfach völlig anders. Und man kann man muss zwischen individuellen Situationen andererseits und kollektiven Zusammenhängen, kollektive Protesten andererseits unterscheiden. Gibt es eine Normalisierung der Ausnahme, wie das Agamben auch prophezeiert hatte, in der FAZ, in Le Monde, in Corriere della Sierra, überall. Zwar gibt es ein Gesetz des 30. Oktober 2017, das wesentliche Teile der Ausnahmezustandsgesetze übernimmt, mit aber einem wesentlichen Unterschied. Diese Vorschriften oder diese Gesetzesvorlage richten sich ausschließlich gegen Personen, über die es ernsthafte Gründe für die Annahme gibt, dass sie in Beziehung zu Terrorismusorganisationen stehen und werden überhaupt nur ausschließlich zum Zweck der Terrorismusvorbeugung oder Terrorismusbekämpfung angewandt. Was natürlich im krassen Unterschied zu den Gesetzen von 1955 und von 2015 steht. Dann im Grunde gibt es ja keine Routinisierung, keine Normalisierung des Ausnahmezustandes. Mit einer Ausnahme, eben Schließung und Verbot von Gebetsorten, zwar, und Absicherung von bestimmten urbanen Räumen durch die Polizei anlässlich von Demonstrationen, Proteste, Versammlungen und so weiter. Und Platzverweise und so weiter und so fort. Das heißt, der Teil des der Ausnahmezustandsgesetze, der ausdrücklich mit Versammlungsfreiheit zu tun hatte, ist tatsächlich übernommen worden und ist heute noch in Paris, um den Champs-Élysées herum und weiteren Plätzen natürlich angewandt. Kurze Einblicke in die glorreiche französische Geschichte. Ausnahmezustand und Staatsgewalt. Wie Sie wissen, hatte Marx erklärt, dass wenn was geschieht in der Geschichte, dann geschieht es erstmal als Tragödie und aber zum zweiten Mal als Farce. Und da hatte er nicht ganz Unrecht. Tatsächlich war die erste Durchsetzung des Ausnahmezustandes in Algerien, also meinte der Ausnahmezustand in Algerien Freilauf für die Militär- und Sicherheitskräfte mit zahlreichen Konsequenzen natürlich, was die Zivilbevölkerung angeht. Die kolonialen Wurzeln des Ausnahmezustandes können wir auch durch die Erklärung des Ausnahmezustandes anlässlich der urbanen Aufstände vor 2002 erkennen, aber da eher als Farce, weil kein Polizeipräsident hat damals Gebrauch von dem Ausnahmezustand gemacht, 2005. 1961 wurde das größte Massaker in der Pariser Geschichte seit der Pariser Kommune verübt, und zwar von der Pariser Polizei. September, Oktober 1961. Wahrscheinlich sind zu der Zeit 200 Algerier zu Tode gekommen, durch Erstickung, durch Erschießung, durch Prügelung, und das ohne Ausnahmezustand. Damals galt der Ausnahmezustand mit ein paar Ausnahmen nur auf den algerischen Gebieten. 1988 hat die Gendarmerie Nationale in Kaledonien, eine französische Kolonie ungefähr 20.000 Kilometer von hier entfernt, ein Massaker verübt, 18 oder 19 Tote, auch ohne Ausnahmezustände. Und diese Bilder haben Sie natürlich haben Sie vielleicht gesehen, auf den Knie gezwungenen Gymnasiaten in einer Banlieue-Stadt ungefähr 40 Kilometer von Paris-Zentrum entfernt, Mantes-la-Jolie. Die erinnern an das Bild hier oben rechts, noch ohne die gleichen tödlichen Konsequenzen, aber wie Sie sehen, brauchten die Sicherheitskräfte in Frankreich leider keinen Ausnahmezustand, um ihre Druckmittel, Gewaltmittel anzuwenden. Die Polizeiausrüstung in Frankreich überhaupt wäre hier in Deutschland unvorstellbar. Und vor allem diese Hartgummigeschüsse, die solche Verletzungen, das heißt das Verlieren von einem Auge zum Beispiel, mehr als 30 Mal verübt haben seit dem Ende der 90er Jahre. Die Handgranate, die Sie hier sehen, das ist keine Handgranate, das ist eine Schussgranate, ist eine Granate, die gehört zu den Granaten, die in Deutschland zum Beispiel seit Mitte der 70er Jahre von den üblichen Polizeimitteln abgeschafft wurden. Nur ein Hinweis darauf, in Nantes herum bei dem Protest gegen dieses Flughafen sind im Laufe von 10 Tagen ungefähr 11.000 Granaten geschossen worden. Letzte Woche in Paris sind auch ungefähr 10.000 Granaten geschossen worden, unter den 800 Splittergranaten und 350 Blastgranaten, GLIF-4, sind diese Granaten hier, die erhebliche Auswirkungen haben. Ich habe hier ein bisschen versucht aufzulisten, was die übliche Anwendung von Polizei Kräften anlässlich von Demonstrationen auswirkt. Und wie Sie sehen, brauchen wir eigentlich keinen Ausnahmezustand in Frankreich, um auf solche Ergebnisse zu kommen. Damit will ich unterzeichnen, dass man muss sich man muss von dem Begriff des Ausnahmezustandes man muss sich da entfaszinieren, um die Verhältnisse richtig in Betracht zu nehmen. Darüber hinaus beruht die übliche Strafjustiz in Frankreich auch auf außerordentlichen Mitteln. Seit 1983 haben wir in Frankreich ein sogenanntes besonders beschleunigtes Verfahren. Das heißt, Leute werden auf der Stelle festgenommen, ins Polizeigewahrsam gebracht und innerhalb von 48 Stunden werden sie vor dem Richter, vor Gericht gezogen und verurteilt. Währenddessen haben sie sich vielleicht 10 Minuten mit ihrem Anwalt unterhalten. Der Anwalt hat Zugang auf fast gar nichts, keine Unterlagen. Das ist, was man Traitement en temps réel nennt, beziehungsweise Comparution immédiate, das heißt unmittelbare Aushandlung vor dem Gericht. Und über 100 Demonstranten sind letztes Wochenende so durch dieses Verfahren in Paris verurteilt worden. Letztes Bild. Wozu denn der Ausnahmezustand? Was sind die Zwecke, was sind die Folgen des Ausnahmezustandes? Man kann nicht ausschließen, dass der Ausnahmezustand tatsächlich zur Gewinnung von Informationen, polizeirelevanten Informationen im Bereich der Terrorismusbekämpfung geholfen hat. So viel Material, so viele Computer, so viele Unterlagen wurden beschlagnahmt, dass man das nicht ausschließen kann. Nun, der tatsächliche Beweis davon wurde der Öffentlichkeit nie beigebracht. Und ich kenne soweit keinen Fall, wo es richtig erwiesen worden ist, dass jemand oder ein Netzwerk aufgefunden worden ist im Anhand von als Folge der Anwendung des Ausnahmezustandes. Zweiter Punkt, Ausnahmezustand, die Erklärung des Ausnahmezustandes hat ganz, ganz tief was mit der Panik vor dem Kontrollverlust durch die Politik. Das heißt, der Ausnahmezustand gilt erstens als Kommunikationsmittel, um die allgemeine Bevölkerung zu beruhigen nach den Massakern, die in Paris verübt worden sind, und wurden auch vom Premierminister Manuel Valls als solche rechtfertigt. Beschleunigung, Vereinfachung der üblichen Strafjustiz, das auf jeden Fall, Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz. Die Folge davon ist auch natürlich eine Verfestung oder eine Fortsetzung des kolonialen Wesens, der Polizeipraxis, der Polizeikultur, der Polizeizwecke. Eine Folge davon ist auch ein Disziplinierungsversuch, zumindest des sozialen Protestes, ist anscheinend gescheitert, wenn man betrachtet, wie die letzten drei Wochenende in Paris und in weiteren Städten von Frankreich verlaufen sind. Der Ausnahmezustand ist auch ein Zeichen von der Brutalisierung der politischen Machtausübung. Das heißt, eine Brutalisierung des Sprachregisters, der Art und Weise, wie man sich als Politiker vor der Öffentlichkeit vorstellt, wie man Polizei und Sicherheit an die erste Stelle hervorbringt. Es gibt eine seit dem Anfang der 2000er Jahre in Frankreich und durch den gewaltigen Einfluss von Nicolas Sarkozy eine gewisse Martialisierung des politischen Geschäftes in Frankreich. Und das führt letztendlich zu einer Selbstverständigung der Polizeigewalt und zu einer offenen Frage. Gibt es nicht so etwas wie eine ungebändigte Polizeimacht in Frankreich? Ich weise ganz ausdrücklich auf, wer demonstriert hier auf den Champs-Élysées, das kann man hier mit dem Licht kaum merken, aber es sind Polizeibeamte mit Blaulicht, mit Polizeikennzeichnung, die unerklärt, also das heißt illegal, auf den Champs-Élysées demonstrieren vor zwei Jahren, Herbst 2016. Nachdem drei Kollegen von denen durch einen Cocktail-Molotow angegriffen wurden. Es besteht die Gefahr in Frankreich, dass die Polizei eigentlich für sich die Macht beansprucht. Das ist auch keine unbegründete Vorstellung. So ist es auch März 1958 passiert. Die Polizei hat vor dem Parlament demonstriert, wollte ins Parlament rücken. Das Parlament wurde von der Gendarmerie Nationale damals verteidigt. Aber das war das klare Zeichen März 1958, dass das Regime der Vierten Republik zu Ende war und dass ein Militär dann zur Rettung der Republik angerufen werden sollte, nämlich der General de Gaulle, der dann eine neue Verfassung zur Volksabstimmung vorgestellt hat. So mit als Überblick über den Ausnahmezustand und dessen Folge in Frankreich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich würde gerne mal wissen, darf ich schon? Oder, stimmt es immer noch, dass die Polizeidichte pro Einwohner in Frankreich am höchsten in Europa ist, so wie sie in den 60er Jahren war? Dass sie den größten Polizeiapparat haben?
Es gibt in Frankreich zurzeit 230.000 Polizeibeamte, das heißt Gendarmerie Nationale und Police Nationale, dazu noch 20.000 Police Municipalbeamte, das macht dann 250.000 Polizeibeamte. Es muss schon auf dem oberen Teil des europäischen Skalas stehen, ich habe diese Ziffer jetzt mittlerweile nicht mehr im Kopf.
Zweite Frage, wie ist denn das Verhältnis sozusagen zur Front National innerhalb des Apparates? Also man weiß ja, was Griechenland hat, weil der Polizeiapparat eigene Wahlkabinen hat, dass die Goldene Morgenröte einen Anteil von 50% hat, 2012.
Ja. Wie sieht es da in Frankreich? Man weiß es nicht so genau. Wir haben immer noch ein paar kasernierte Polizei- oder Gendarmerieeinheiten in Frankreich und der Vorteil davon ist, dass das Wahllokal ganz in der unmittelbaren Nähe der Kaserne steht, so man dass die Wahl der dortigen Polizei- oder Gendarmeriebeamte auslesen kann. Dort sind die Ergebnisse des Front National besonders hoch. Zwei Bemerkungen dazu. Die Front National ist jetzt eine 30-jährige Partei. Das ist eine Partei, die mit den Rechtsextremisten in Griechenland zwar vieles gemeinsam haben, aber auch was Unterschiedliches haben. Die Front National hat sich, sei es gut oder schlecht, hat sich in das politische System hinein eingeladen. Also das ist, Front National gehört der üblichen politischen Landschaft. Gut, das ist nicht mehr diese Kleinpartei aus den Rechtsextremisten der Mitte 80er Jahre. Ich wollte auch ein, zweitens, die Front National ist vielleicht nicht die drohende Gefahr, was Wahl angeht in Frankreich, sondern die Nichtbeteiligung, die Abstention, die ist massiv. Vor allem außerhalb von den Stadtzentren. Und der Protest gegen den Staat, gegen das politische System überhaupt stammt im Moment mehr von den Nichtwählern als von den Front National-Wählern. Das verkompliziert ein bisschen die politische Situation in Frankreich.
Ja, also wir sind in, wir kommen sozusagen zu einer Variante, wo die der Ausnahmezustand kaum eine Rolle spielt in Deutschland, beziehungsweise er spielt allenfalls nochmal auf dem Papier eine Rolle, aber in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat der Ausnahmezustand bisher nicht stattgefunden. Vielleicht muss man erinnern daran, dass das in der Weimarer Republik ganz anders war. Die Weimarer Republik beruhte gewissermaßen ständig auf dem Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung, also auf der Wahrnehmung der politischen Macht durch in Form von Dekreten. Das ist sozusagen eine der großen Unterschiede zur Bundesrepublik Deutschland. Seit Beginn der Geschichte der Bundesrepublik gab es zwar eine Debatte über den Ausnahmezustand oder über die Einführung des Notstandes oder die Notwendigkeit, den Notstand innerhalb des Grundgesetzes zu verankern. Die Ausrichtung der Polizei und insbesondere des Bundesgrenzschutzes war stark militaristisch und war sozusagen auf den Notstand ausgerichtet. Im Unterschied dazu 1968 sind die Notstandsgesetze tatsächlich verabschiedet worden. Die Möglichkeit des Militäreinsatzes im Innern wurde verfassungsmäßig vorgesehen. Allerdings hat bis heute ein Verteidigungsfall oder sozusagen ein innerer Notstand in diesem klassischen Sinne nicht stattgefunden. Sozusagen der Militäreinsatz fand zwar immer mal wieder statt in Bezug auf Naturkatastrophen, aber das war es dann auch schon. Die Entwicklung danach, sozusagen nach 1968, stellt sich, was die Polizei anbetrifft, als eine Entwicklung unterhalb dieser Stufe des Notstandes dar. Man hatte sozusagen als Hintergrund den Militäreinsatz im Innern sozusagen vorgesehen, der war da. Also konnte man sozusagen die Polizei entmilitarisieren, das ist dann auch stattgefunden. Das heißt, die Polizei hat schwere Waffen, die sie bis dahin hatte, weitgehend abgegeben. Sie hat oder eingemottet, sie hat der Bundesgrenzschutz insbesondere, die heutige Bundespolizei, hatte Kanonen, die sind nicht mehr da und dergleichen mehr. Es fand also eine quasi eine Entmilitarisierung statt. Das ist sozusagen die eine Seite. Und auch sonst fand eine Entwicklung unterhalb der Schwelle des Notstandes statt. Praktisch muss man sich das so vorstellen, dass erst die Entmilitarisierung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes es ermöglicht hat, dass wir sowas, dass wir diese Einsätze, wie wir sie beim G20 letztes Jahr erlebt haben, heute haben. Ein Bundesgrenzschutz in den 60er Jahren wäre zu einem solchen Einsatz nicht fähig gewesen, weil er noch keine Polizei, sondern gewissermaßen eine leichte Infanterie gewesen wäre. Es hätte sozusagen ein Blutbad gegeben, völlig dysfunktional für einen Polizeieinsatz. Das hat man vermieden. Mit anderen Worten, die harten Einsätze, die wir kennen aus der Polizeigeschichte der letzten 40 Jahre, um das mal so zu sagen, diese harten Einsätze sind Ergebnis sozusagen einer Entwicklung unterhalb des Notstandes. Das ist die eine Seite. Wir haben, was die ganze Terrorismusbekämpfung anbetrifft, haben wir ebenfalls eine Entwicklung unterhalb des Ausnahmezustandes. In einem Artikel von Fabien über den Ausnahmezustand in Zilib ist davon die Rede, dass auch in Frankreich ein solches Antiterrorrecht entstanden ist, ab 1986. Das heißt, 10 Jahre nachdem in Deutschland der Paragraph 129a Strafgesetzbuch eingeführt wurde, von dem 129, also dem Ursprung, also der kriminellen Vereinigung, die sozusagen zurückblicken kann auf eine Geschichte, die viel länger ist, die gewissermaßen seit dem späten 19. Jahrhundert ansetzt, von dem ganz zu schweigen. Mit anderen Worten, der heutige Kern des politischen Strafrechts, nämlich der 129a, nimmt seinen Lauf zu einem Zeitpunkt, wo in Frankreich trotz Anschlägen, die immer mal wieder vorgekommen sind, noch gar nicht die Rede war. Der 129a, sein Kennzeichen besteht darin, dass er Dinge kriminalisiert, die eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht kriminell sind. Also er kriminalisiert nicht strafbare Handlungen. Die waren entweder schon kriminalisiert, also Mord, Totschlag, Brandstiftung, brauchte man nicht extra mehr unter Strafe zu stellen. Die sind strafbar gewesen seit Ewigkeiten. Die terroristische Vereinigung bestraft einerseits den organisatorischen Zusammenhang, sie bestraft andererseits die Unterstützung dieses vermeintlichen oder wirklichen organisatorischen Zusammenhangs, und lange Zeit hat sie das auch in Bezug auf die Werbung. Das war sozusagen der wichtigste Faktor, was die Breitenwirkung des 129a anbetrifft, jedenfalls über lange Jahre hinweg, mussten wir Fälle sozusagen verbuchen, wo Leute Strafverfolgung und Verurteilung hinnehmen mussten, weil sie einen RAF-Stern an eine Autobahnbrücke gemalt haben. Das ist dann seit 2002 nicht mehr so. Das heißt, die Werbung ist raus aus dem 129a, aber auch die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ist sozusagen weit im Vorfeld jeglicher tatsächlichen Handlung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wie üblich beim politischen Strafrecht ist die Zahl der Verurteilungen immer erheblich kleiner als die Zahl der tatsächlichen Strafverfolgung. Das ist sozusagen das Wesen des politischen Strafrechts schlechthin. Es wirkt insbesondere im Vorfeld, es wirkt bei der Eröffnung von Strafverfahren, es wirkt vor allem deswegen, weil mit diesem politischen Strafrecht also eine ganze Menge von, weil es als der Türöffner ist für alle möglichen strafprozessualen Zwangsmaßnahmen, von den diversen Überwachungsmaßnahmen, also Telefonüberwachung und dergleichen mehr, bis hin zur U-Haft. Der 129a ist unmittelbarer Haftgrund. Das muss man sich einfach vorstellen. Mit anderen Worten, es bedeutete lange Zeit, dass Leute, die wegen Werbung für eine terroristische Vereinigung ein Ermittlungsverfahren laufen hatten, dass die schlicht und einfach erstmal in U-Haft gingen und unter Umständen ein Jahr lang saßen, auch wenn sie hinterher dann möglicherweise freigesprochen wurden. 2002 wurde das Ganze ergänzt um den 129b, also die terroristische Vereinigung im Ausland, will ich nicht mehr groß was zu sagen, betrifft zwar in der Mehrheit der Verfahren islamistische Gruppierungen, betrifft aber auch Organisationen wie die PKK oder wie die TKPML oder wie ähnliche Organisationen, mit anderen Worten, hat eine Auswirkung auf den ganzen Bereich von Organisationen, die in der Bundesrepublik oder die in Deutschland schlechthin nicht gewalttätig vorhanden sind. Hinzu kam neuerdings dann die Paragraph 89a und b. Da war gestern Abend schon kurz davon die Rede. Auch dieses, also die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Das ist ein typisches Gefährdungsdelikt, also keine eigentliche Handlung, sondern tatsächlich eine Vorbereitungshandlung. Gut. Was wir neu haben in den letzten Monaten und verstärkt haben, ist auch eine Auswirkung dessen aufs Polizeirecht. Das Polizeirecht, wenn ihr euch anguckt in den sozusagen Polizeirechtsänderungen seit den 80er Jahren, werdet ihr den Paragraphen 129a immer unter den Deliktkatalogen finden, wenn es darum ging, was ist eine Straftat von erheblicher Bedeutung und eine, für die sozusagen die Vorfeldbefugnisse gelten sollten, also für die Befugnisse, die zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung in den Landespolizeigesetzen drin standen. Also in der Regel hieß das Einsatz von V-Leuten oder verdeckten Ermittlern, längerfristige Observationen und dergleichen mehr. Das ist das typische Vorfeldgeschehen gewesen, aber natürlich auch die Rasterfahndung oder die polizeiliche Beobachtung und dergleichen mehr. Also das ist sozusagen das, was wir seit den 80er Jahren Stück für Stück in den Polizeigesetzen verrechtlicht hatten, zum Teil mit Bezug auf terroristische Delikte oder die Möglichkeit terroristischer Delikte, zum Teil aber auch schlicht und einfach wegen anderer Dinge, die mit Terrorismus schlicht einfach nichts zu tun haben. 2008 oder Ende 2008 in Kraft getreten, dann 2009 eine BKA-Gesetznovelle, die dann eben dem Bundeskriminalamt Befugnisse zur Gefahrenabwehr Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus geben sollten. Aber eine ganze Menge, das bedeutet natürlich auch sozusagen Befugnisse im Vorfeld dieser eigentlichen Gefahren beinhaltete. Und zwar Befugnisse, die reichten von den von den genannten Observationen, V-Leute, Einsatz und so weiter und so fort, über die Telefonüberwachung zu präventiven Zwecken, den Einsatz von Staatstrojanern und dergleichen mehr. Das Bundesverfassungsgericht hat 2016 wesentliche Teile dieser Befugnisse für verfassungswidrig erklärt. Mit anderen Worten, das BKA-Gesetz musste neu geschrieben werden. Das hat man dann auch 2017 getan, mit dem Effekt, dass einerseits sozusagen das ganze Repertoire an Überwachungsmaßnahmen im Hinblick auf, ich sage das jetzt mal bayerisch, drohende Gefahren, also den Begriff drohende Gefahren wird man im BKA-Gesetz nicht finden, aber letzten Endes dieselben Beschreibungen, dieselben zwei Sätze aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das ganze Repertoire, das wir schon 2009 drin hatten, an Überwachungsmaßnahmen, das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist sozusagen das, was weit darüber hinausgeht, sind die sogenannten Aufenthaltsanordnungen und die Möglichkeit, diese Aufenthaltsanordnungen durch elektronische Fußfesseln oder korrekt gesagt durch die elektronische Aufenthaltsüberwachung zu überwachen. Mit anderen Worten, braucht dann nicht lange drum herum zu reden, das ist im Grunde ein elektronisch überwachter Hausarrest. Auch dieses ist im BKA-Gesetz verankert worden, war eine der noch schnell aufgepoppten Dinge, die die Große Koalition nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 in den Gesetzentwurf, der schon vorlag, reingepresst hat. Was wir jetzt erleben oder was wir seit einem Jahr erleben, ist sozusagen der Nachzug in den Polizeigesetzen der Länder. Das betrifft auch wiederum die Überwachungsmaßnahmen, die sozusagen Komplettierung des Überwachungsrepertoires auf Länderebene, also nämlich die präventive den präventiven Einsatz von einer Telefonüberwachung, den präventiven Einsatz von Staatstrojanern, aber auch es betrifft die Maßnahmen gegen die sogenannten Gefährder, sprich die Anwendung des elektronisch überwachten Hausarrestes. Und in einigen Bundesländern, insbesondere in Bayern, eben auch die Präventivhaft. Ich sage Präventivhaft und nicht, wie das in den Gesetzen steht, den präventiven Gewahrsam. Denn mit Polizeigewahrsam im eigentlichen Sinne hat das längst nichts mehr zu tun. Also der Polizeigewahrsam klassisch dauerte allenfalls bis zum Ende des darauffolgenden Tages. Der Unterbindungsgewahrsam in einigen Bundesländern wurde dann ab den 80er Jahren ausgedehnt bis zu 14 Tagen. Und jetzt haben wir hier in Bayern sozusagen die Möglichkeit, Haft auszudehnen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, jeweils 3 Monate, auf 3 Monate angeordnet und dann verlängert. Das ist zumindest die Möglichkeit. Wie weit die bayerische Polizei das anwenden wird, ist dann nochmal eine andere Frage. In anderen Bundesländern wird das in ähnlicher Art und Weise, also wird das in kürzerer Art und Weise stattfinden. Also NRW war die Vorstellung von, ich glaube, 28 Tagen. In Niedersachsen sind es 74 Tage. Also 2 Monate plus 2 Wochen. Es wird in einigen anderen Bundesländern wahrscheinlich Ähnliches kommen. Das ist sozusagen das, was neu ist. Das Ganze ist gebunden an den Begriff des Gefährders, beziehungsweise an diese Beschreibung, die Erwartung, dass jemand möglicherweise eine schwere Straftat begehen könnte. Das ist sozusagen die Figur, die hinter dem Gefährderbegriff steht. Das Dilemma ist allerdings, dass niemand, also auch wenn das diese Haft, diese Präventivhaft angeordnet oder der elektronische Hausarrest sozusagen angeordnet werden soll durch einen Richter, niemand sich sozusagen hinstellen kann und nachweisen kann, dass er nicht vorhat, in der nächsten Zeit eine schwere Straftat zu begehen. Das kann niemand nachweisen. Man kann unter Umständen nachweisen oder man kann irgendjemandem nachweisen, dass er eine Straftat begangen hat, aber niemand kann sich verteidigen und sagen, ich werde keine Straftat begehen, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Und genau das ist sozusagen die große Krux, die hinter diesem Gefährderbegriff steht. Seit Anfang 2017, also praktisch als Folge des Anschlags und der Diskussion darüber, haben wir auch wiederum eine Debatte über den Ausnahmezustand oder den Notstand, besser gesagt. Wir haben eine Debatte darüber, ob es denn möglich sein soll, das Militär einzusetzen bei einem Katastrophennotstand, wobei der Katastrophe erzeugt wurde durch einen terroristischen Anschlag oder durch mehrere terroristische Anschläge. Man definiert also die Katastrophe neu. Das Bundesverfassungsgericht hat sich beknien lassen und diese Neudefinition von Katastrophe weg von der Naturkatastrophe hin auf die irgendwie geartete terroristische Katastrophe akzeptiert. Eine der schlechtesten Urteile, die das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahrzehnten rausgelassen hat, um das mal so zu sagen. Im letzten Jahr gab es eine erste Übung, es war gewissermaßen eine Trockenübung. Man hat vor allem die Kommunikation zwischen Polizei und Militär geübt, was daraus gefolgt ist. Weiß man nicht so recht. Es ist auf jeden Fall viel ideologischer Ballast, was da sozusagen geübt worden ist und was da rausgekommen ist als Ergebnis dieser Übung. Ich nehme an, dass diese ideologische Seite sozusagen der Hauptpunkt bleiben wird und dass auch in Zukunft die polizeiliche Aktivität in Deutschland unterhalb der Schwelle des Notstandes stattfindet. Aber auch unterhalb dieser Schwelle ist die Polizei nicht ungefährlich. Und das sollten wir im Kopf behalten. Danke, das war es erstmal.
Ja, danke dir, Rainer. Maja, du hattest eine Frage?
Ja, danke für Ihre Frage. Und zwar haben Sie viel über den Terrorismusbegriff geredet. Ich habe so eine Vermutung, dass damit vielleicht nur bestimmter Terrorismus gemeint ist. Genau, ich wollte Sie fragen, in welche Richtung das vor allem angewendet wird in Frankreich und
Also man kann nicht bestreiten, dass das Hauptproblem, was Terrorismus angeht in Frankreich im Moment, ist eher so in Richtung islamistisch-islam bezogener Terrorismus. Obwohl, die Situation ist natürlich ein bisschen... Es gibt gewisse junge Franzosen arabischer Herkunft, die auf einer Straße mit Messern herumlaufen und die sich zum Ziel setzen, einen Polizeibeamten zu erwürgen. Sobald sie da irgendwas mit Allah schreiben, dann wird das Geschehen als Terrorismus eingestuft. Als ob die Konfliktlage zwischen Polizei einerseits und junge Männer mit arabischer Herkunft ein Problem mit dem Islam wäre oder mit dem Islam in Beziehung stände. Also der erste massive Zugriff des Staates mit terroristischen Organisationen war eigentlich 2008 gegen linke Organisationen gerichtet. Sie haben vielleicht davon gehört, sind kleine Gruppierungen von linken Intellektuellen, die sich in einem kleinen Dorf im Südwestfrankreich aufgehalten haben und die als ultralinke Terrororganisation beschrieben wurden, weil sie vermutlich, aber die Kriminalpolizei war nicht mal in der Lage, das zu beweisen, weil sie vermutlich die TGV, die Schnellzüge da lahmgelegt hatten. An einem 31. Oktober, das ist ja Urlaubszeit in Frankreich, gut. Das ganze Verfahren mit jahrelangen U-Haft-Entscheidungen ist eigentlich gescheitert und jetzt warten wir alle mit einer gewissen Ungeduld, weil es wird nicht uninteressant laufen, dass die Hauptanhörung zur Schadenersatz nennt man das, wegen der langen U-Haft stattfinden. Was Rechtsterrorismus angeht, ist immer ein Teil der Antwort zum Gemenge Front National. Rechtsextremismus drückt sich hauptsächlich in Frankreich durch in der Wahlkabine. Ne? Brandstiftung, Angriffe, sogar Terrornetzwerke wie in Deutschland haben wir kaum. Ich sage nicht, haben wir nicht. Gewisse Rechtsnetzwerke wurden aufgeklärt vor 3 oder 4 Wochen in Ostfrankreich. Aber man muss schon erkennen, das ist ja nicht ohne Grund nicht on top of the agenda für das Moment.
Dann war da hinten noch eine Frage.
Und zwar knüpft das auch so ein bisschen an Terrorismus und kriminelle Vereinigungen an. Ich hatte gehört, dass in Frankreich derzeit 3 Fälle von krimineller Vereinigung es gibt. Mhm. Also in Lyon gegen Antifas, in Fürth.
Ah ja, klar.
Und dann stimmt. Noch gegen die Aktivistin, die sich gegen diese Aktion an der Süd-, an der französisch-italienischen Grenze gegen die Identitären. Mhm. Und mir wurde gesagt, dass es so eher diese Konstruktion dieser kriminellen Vereinigung und der Möglichkeiten, die es damit eröffnet, dass das so recht neu ist. Und ich wollte mal nachfragen.
Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher. Nicolas Sarkozy oder zur Zeit von Nicolas Sarkozy Präsidentschaft wurde ein neuer Absatz ins Strafgesetzbuch eingeführt, der besagt, dass sich anzusammeln mit der Hinsicht oder mit der Vorhabe, Sachbeschädigung zu verursachen, ist eine Straftat. Das ist, also wie du das auch erwähnt hast und Tobias Ingenstein gestern, das erweitert natürlich die Eingriffsmöglichkeiten vor der Tat. Ja, und ich nehme an, dieser Absatz wird hauptsächlich angewandt in Bure, in Notre-Dame-des-Landes, in Paris auch. Nämlich letztes Wochenende in Paris sammeln sich 3 oder 4 Gilets jaunes, Gelbwesten, die machen den Kofferraum ihres Autos auf. Drinne war ein kleiner Hammer, aber klein. Das ist so groß. Die wurden aufgrund dieses Absatzes verfolgt und aufgrund des sogenannten besonders beschleunigten Verfahrens auch verurteilt. Wegen dann Versammlung mit der Absicht, Sachbeschädigungen zu verursachen. Von krimineller Vereinigung habe ich nicht gehört, das schließe ich, was Bühr angeht, schließe ich das nicht aus. Oder also wenn Sie genauere Informationen darüber haben, also höre ich gerne zu.
Gibt es sonst erstmal noch Fragen oder Anmerkungen für die
Rente? Ich hätte noch eine Frage zu dir. Deswegen sind also die Werbung für Terrorismus ist da nicht mehr so relevant. Andererseits gab es aber die Finanzierung von vermeintlichem Terrorismus, gerade so PKK, PKK und die YPG, irgendwie wird massiv verfolgt, genauso wie also Spenden sammeln oder wie auch immer. Genauso wie die Werbung oder so oder Flyer verteilen oder was von YPG-Symbolen zum Beispiel. Also insofern fand ich, Werbung ist zwar abgeschafft, aber ja, dafür kam dann aber irgendwie sowas wie Spenden, also Finanzierung oder irgendwie verfassungsfeindliche Symbole oder wie auch immer hervor, oder?
Muss ein bisschen unterscheiden. Also die eine Seite ist sozusagen die bei der PKK ist die konzentrieren sich die Verurteilungen einerseits auf die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind also was die Fahnen anbetrifft, die YPG-Fahnen und dergleichen mehr. Das bezieht sich auf die auf das Vereinsgesetz, also sprich auf die Fortführung einer verbotenen Vereinigung, eines verbotenen Vereins, also nach dem Verbot von 1993 wurden auch die Symbole der PKK verboten und im letzten Jahr hat ja Herr Di Messere eine Erweiterung dieser Verbotslisten gemacht, Fahnenverbotslisten, und praktisch die YPG-Fahnen in die Liste der PKK-Verbotsfahnen eingeführt, inklusive der Bilder Öcalans, je nachdem, welche Farbe sie haben und so weiter und so fort, wobei das Ganze ja ein ziemlicher Humbug ist, weil in einigen Bundesländern, in einigen Städten wird verfolgt, in anderen nicht und so weiter und so fort. Eine ziemliche Willkür. Dass es willkürlich ist, ist klar, aber sozusagen das eine ist sozusagen nach dem Terrorismusstrafrecht, das andere ist nach dem wunderbaren Vereinsrecht. Ich kann nur irgendwie empfehlen, schaut euch mal das Vereinsgesetz an. Dieses Gesetz hat nichts zu tun mit der Regelung von Vereinsabläufen, was man sich normalerweise vorstellen würde. Also, dass da drin steht, Vereine sind Organisationen, die dieses und jenes machen, sondern es ist ein Gesetz, das von vorne bis hinten dazu dient, entweder Organisationen oder Vereine einzuschränken, zu verbieten oder eben ihnen sonst die Hölle heiß zu machen, hat nichts zu tun wirklich mit der Führung von Vereinen, sondern nur mit der Repression von Vereinen. Also insofern ist das wirklich ein sehr praktisches Instrument für eine politische Polizei oder einen politischen Strafapparat. Und das nur so nebenbei. Aber nochmal zu der Frage der Werbung einer terroristischen Vereinigung, für eine terroristische Vereinigung. Dieser Absatz aus dem alten 129a ist tatsächlich weggefallen. Was geblieben ist, ist die Unterstützung, also die ist insbesondere auch die finanzielle Unterstützung. Und auf der anderen Seite gibt es Anstrengungen, insbesondere aus der CDU, aber auch zum Teil aus der FDP, die Gesinnung, diese Gesinnungsstrafrecht wieder einzuführen, also praktisch die Wiedereinführung dessen, was mit dem alten 88a, also die Verherrlichung von Gewalt gemeint war. Das ist der 88a, der existierte von 1976 bis 1983, ist eines der wenigen Elemente des Terrorismusstrafrechts in Anführungszeichen, das tatsächlich abgeschafft worden ist. Der Rest ist geblieben, aber es gibt eben in den konservativen oder rechten Zirkeln große Lust, sowas wieder einzuführen, und dann sind wir praktisch so weit, wie wir vorher mal waren.
Ja, eine Frage, und zwar, du hast ja vorhin veröffentlicht 129 und die operativen Maßnahmen, die dadurch dann in Freiheit, und dann nochmal später zu den Präventivmaßnahmen, die es jetzt in den Polizeirechten gibt. Würdest du so weit gehen, zu sagen, es ist ein Stück weit, weil es diese öffentlichen Maßnahmen im Polizeirecht gibt, weniger auf 129 vermögen ist für die Polizei, 129 zu verfolgen, weil es ja die präventiven Mittel gibt. Oder ja, vielleicht nochmal da die Unterschiede da zwischen so ordentlichen Möglichkeiten, jenseits von so U-Haft und 129a, die Möglichkeiten, die das bietet im Vergleich zu den präventiven Maßnahmen im Maßnahmen und so weiter.
Also das, was wir in den letzten Jahrzehnten sozusagen in Bezug auf das Verhältnis von Polizei und Strafprozessrecht, darum geht es ja, feststellen müssen, ist, dass dass eine ständige Angleichung der Möglichkeiten gegeben hat. Das Einzige, was also über lange Zeit sozusagen undenkbar war, das war die... dass die Telefonüberwachung und damit entsprechend also auch dann der Einsatz von Trojanern, aber die Telefonüberwachung vorneweg, dann konnte man sich lange nicht vorstellen, dass die auch im präventiven Bereich, also im Polizeirecht eingeführt würde. Das war wirklich ein Bruch, der sozusagen Anfang der Nullerjahre stattgefunden hat, dass in einigen Bundesländern die Telefonüberwachung auch präventiv zugelassen wurde, zum Teil unter der Begründung, dass beispielsweise bei Banküberfällen oder Ähnlichem die Polizei ja auch präventiv handeln müsse, aber eben die Notwendigkeit bestünde, Telefon zu überwachen, also zu gucken, wer da irgendwie wie kommuniziert zwischen den Räubern in der Bank und den Räubern und ihren Unterstützern außerhalb und dergleichen mehr. Also das ist sozusagen die eine Schiene gewesen, dass man gesagt hat, also da sind die gegenwärtigen Gefahren, die es da abzuwehren gilt. Das war sozusagen eine der Begründungen. Niedersachsen war dann das erste Bundesland, das dann auch gesagt hat, zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2005, wenn es mal recht ist, das kassiert. Trotzdem wurde es Stück für Stück sozusagen in den Polizeigesetzen, sozusagen fand sich das wieder. Die Verschärfungen der Polizeigesetze, die wir im Moment erleben, ist genau an diesem Punkt einerseits die Einführung, also die Komplettierung der Landschaft der präventiven Telekommunikationsüberwachung einerseits und der Einführung von Staatstrojanern, sei es für die sogenannte Quellen-TKÜ, als auch für die Online-Durchsuchung, sozusagen die vollständige Durchsuchung eines Smartphones oder eines Computers. Das ist sozusagen, ist auf der Seite der Überwachungsbefugnisse sozusagen das Ding. Wobei man irgendwie festhalten muss, das, was wir der präventive Bereich, also der polizeirechtliche Bereich, ist sozusagen immer noch der leichter handhabbare für die Polizei. Und deswegen ist auch das große Interesse an einer Verschärfung von Polizeigesetzen da. Weil im Unterschied zum strafprozessualen Bereich, wo am Ende immer irgendwie noch die Justiz rumhandelt, wo am Ende irgendwie auch immer noch ein Anwalt oder eine Anwältin irgendwie zugange ist und also mögliche, also auch darüber geredet wird, ob bestimmte Eingriffe so notwendig, richtig und sinnvoll waren. Das ist die eine Seite, findet das im polizeilichen Bereich selten statt. Das ist die eine Seite, das, was bei den Überwachungsmaßnahmen, also in dem Bereich, bei dem man nicht merkt, dass die Polizei gegen einen vorgeht. Die andere Seite, das ist wirklich das, was, was jetzt neu ist im Bereich der, Freiheitsbeschränkungen, respektive der, des Freiheitsentzugs. Ich finde, das ist nochmal, also erstens ist das für mich wirklich der Skandal schlechthin, also im Bereich der Polizeirechtsgesetzgebung, dass man also auf die Idee kommen kann, in Deutschland, also wie gesagt, notabene, in Deutschland mit unserer Geschichte von Schutzhaft und dergleichen mehr, einen Polizeigewahrsam, eine präventive Polizeihaft einzuführen, über lange Sicht, das finde ich irgendwie ein Skandal. Und ich finde das also notwendig, dass wir das auch habhaft als Skandal brandmarken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben wirklich, dass da ein Übergang sein wird zwischen der präventiven Seite und dem vorverlagerten Strafrecht. Das ist ja, also von daher, respektive dem Ausländerrecht, das ja ebenfalls Haft- bzw. Aufenthaltsanordnungen, also überwachte Aufenthaltsanordnungen, Hausarreste quasi vorsieht. Diese Bandbreite, die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Formen von Haft oder von Freiheitsbeschränkungen jonglieren zu können, das ist wirklich die ganz große Gefahr, die dahinter steckt. Ja. Ist das eine Antwort auf die Frage? Gut.
Okay, wir haben noch so Zeit für eine letzte Frage. Ich hätte sonst noch eine Frage an dich. Und zwar hattest du ja gesagt, dass die Regelungen, die während des Ausnahmezustandes getroffen wurden, in Frankreich auch ins normale Gesetz überführt wurden. Und mich würde interessieren, inwieweit das sozusagen auch ohne den Notstand gegangen wäre und inwieweit sich dann sonst parlamentarischer oder zivilgesellschaftlicher Widerstand gebildet hätte.
Ich denke, dass der Notstand eigentlich kein Bruch in die Entwicklung des Strafrechts, des Polizeirechts, des Strafverfahrens eingeführt hat in Frankreich, hat sehr wahrscheinlich aber zur Beschleunigung einer älteren Entwicklung beigetragen. Dieser Absatz oder dieses Gesetz zur kriminellen Vereinigung stammt aus der Zeit der Verfolgung der Anarchisten Ende des 19. Jahrhunderts, wurde auch ausdrücklich dazu eingeführt und ist tatsächlich angewandt. Ich habe das gecheckt. Das heißt, die Polizei und die Staatsanwaltschaft nutzt dieses Mittel, um überhaupt Strafverfolgung aufzumachen, um mehr Befugnisse zu der Polizei zu geben. Aber im Endeffekt werden dann die dadurch verfolgte Person aufgrund von Gewalt gegen Polizeibeamte und Ähnliches vor Gericht gezogen. Ja. Abgesehen davon, in Buer wurden die Verfahren vor dem höchsten Gerichtshof, Cour de Cassation, gebracht. Also das ist ja jetzt angefochten. Genau, es gibt eine massive Tendenz seit 10 Jahren, 2008, die Verfolgung dieser linksorientierten Netzwerke ist ein gutes Zeichen davon. oder zumindest ein klares Zeichen davon. Es gibt tatsächlich die Entwicklung dazu, im Vorfeld soziale Bewegungen und vor allem Proteste auf offener Straße lahmzulegen. Ich habe diese Gesetzesnovellierung, Absatz 222 irgendwas, zum Verbot von Ansammlungen von Menschen mit der Absicht, Sachbeschädigungen zu verursachen. Gut. Da hat der Notstand tatsächlich oder der Ausnahmezustand 2015/2017 einfach eine Entwicklung beschleunigt. Was erwartet dann jetzt die Polizei als weitere Stufe? Eins, das noch nicht eingefügt worden ist, aber schon in parlamentarischen Ausschüssen diskutiert worden ist, nämlich die Anschaffung einer Kartei von Störern. Nach dem Muster der Kontrolle über Fußballfans. Die Geschichte wurde nicht angesprochen. Wir haben eher heute uns auf terrorismusbezogene Rechtsentwicklung fokussiert, aber die Kontrolle über Fußballfans, über Fußballspiele hat auch dazu beigetragen, der Polizei oder der Sicherheitskräfte neue Befugnisse zu geben und vor allem neue Konzepte zu entwickeln. Es gibt eine Kartei von gewaltsame Fußballfans. Es könnte auch, das war die Anforderung des Polizeipräsidenten in Paris vor 4 Jahren, es könnte auch eine Kartei von politischen Störern geben. Und unter denen wären natürlich linke Aktivisten nicht unzahlreich.
Dann sind wir auch schon am Ende des Panels angekommen. Ich danke euch ganz herzlich für die Teilnahme und fürs Zuhören und auch beiden Referenten, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute vorzutragen. Vielen Dank.
Danke dir.